Danke vielmals, Frau Groß, für die Einleitung und Begrüßung und Christoph für die schönen Worte und den Rahmen aufspannen, der uns allen ein wenig hilft, zum Thema des Kongresses zu kommen. Ich werde speziell versuchen, eine existenzielle Perspektive auf Entwicklung zu geben. Es ist immer ein großer Anlass, die Vorbereitung für einen Kongress. Ein Jahr lang gehen wir immer schwanger mit dem Thema. Wir machen noch zusätzliche Beobachtungen, Lektüreforschungen, und aus dem heraus kommen auch immer wieder neue Sichtweisen. Und so ist es auch mir gegangen. Entwickeln. Das hätte ich mit Ihnen vor, wobei ein besonderer Schwerpunkt hier das primäre Erleben sein wird der Welt und dann das Ergreifen der Welt. Und diese zwei Ebenen der Entwicklung, die will ich aufbauen, indem wir über Werden und Entwicklung sprechen und dann einen kurzen Blick auf die Perspektive geben, am Schluss dann noch einen kurzen Blick auf Lebenszyklus und den Abschluss. Werden und entwickeln sind ähnliche Worte und meistens wird das gar nicht differenziert. Wir in den existenziellen Ansätzen der Psychologie und Psychotherapie gehen immer von dem Menschenbild aus, dass Menschsein immer in der Welt sein heißt. Das heißt in Bezug auf anderes, und zwar untrennbar. Dass wir also immer in einem Austausch uns befinden, dass wir mit dem Austausch die immer in Verbindung sind und in Verbindung oder auch in Verschmelzung sind. Austausch ist ein Charakteristikum für das Leben, auch Werden und Entwicklung. Werden und Entwicklung spezifiziert die Beziehung. Beziehung ist nämlich entweder wirklich ein Sich-Verbinden, das ist dann Attachment-Theorien und so weiter, oder einfach in einem dialogischen Austausch oder in einer Wechselwirkung zu sein. Beides sind Grundformen, die zur Entwicklung und zum Werden und zum Entstehen beitragen. Grundsatz ist, dass immer erst etwas werden muss, bevor es sich entwickeln kann. Wenn Sie diesen Leitsatz sich im Bewusstsein halten, dann hilft das für die weiteren Ausführungen. Zuerst ist das Werden und dann das Entwickeln. Aber was ist das Werden? Werden bedeutet, dass etwas entsteht, was vorher nicht war. Dass wir also zwei Potenziale haben, die zusammentreffen. Urbild ist Eizelle und Samenzelle. Weder aus der Eizelle kann ein Mensch werden, noch aus der Samenzelle, sondern indem die Potenziale sich verbinden, entsteht etwas Neues. Man kann nicht sagen, der Mensch entwickelt sich aus der Eizelle oder aus der Samenzelle, sondern genau aus dem Zusammenkommen. Werden ist also, hat einen passiven Charakter, das ist ein Geschehen, ein Ereignen. Wenn ich eine Idee habe, zum Beispiel, die kommt mir zu. Eine Idee haben ist ein Werden. Aus der Idee kann ich dann entwickeln. Handlungen, weitere Gedanken, Konsequenzen. Und so haben wir vor den ganzen üblichen Entwicklungsprozessen aus einer existenziellen Perspektive einen Werdensprozess ins Auge zu fassen. Erst muss etwas werden, bevor es sich entwickeln kann. Entwickeln bedeutet entwickeln. Also was aufgewickelt ist, wird abgewickelt. Was gefaltet ist, wird entfalten. Das heißt, etwas ist bei der Entwicklung immer schon vorgegeben, angelegt. Es ist nur noch ein Potenzial, das jetzt zur Entfaltung kommt. Die Potenz, die in der Entwicklung ist, ist die Zunahme an Kraft, an Übung, an Erfahrung. Und beim Menschen findet beides statt. Wenn wir das, die Entwicklung unter der existenziellen oder personalen Perspektive anschauen, stellt sich die Frage, was entwickelt sich existenziell gesehen? Und da könnten wir sagen, es entwickelt sich das Dasein in der Welt und die Bezugnahme zur Welt. Das Dasein in der Welt ist das Geworfensein, Hineingestelltsein, Geborensein. Ich bin da und lerne hier, übe mich besser in dieser Welt zurechtzufinden durch Adaptation, wir werden gleich noch sehen. Während es auch dem Menschen möglich ist, sich aktiv auf die Welt und zu sich selbst in Beziehung zu setzen. Das ist dann die Bezugnahme, ist dann die Ich-Entwicklung. Der Fokus der Betrachtung, also vielleicht so, das Dasein, dieses In-Sein, das ist ein bisschen Heideggerischer Begriff, aber in der Welt sein, das ist ja noch dem Dasein eigentlich grundlegend und vorgängig, das heißt einfach verbunden sein. Wir sind ständig in Verbindung mit anderen und dann das Ich-Sein, das ist dann das gestaltende Zugegensein. Die Person selbst, der sprechen wir keine Entwicklung zu, sie ist mehr verstanden als eine Emergenz des Menschseins, aber das Ich entwickelt sich und schafft den Umgang mit der Welt. Und so ergibt sich als Fokus der Betrachtung dass existenziell gesehen Entwicklung darin besteht, den Existenzvollzug, also Dasein zu verbreitern, zu ermöglichen und den aktiven Existenzvollzug, also tatsächlich zu leben, entschieden zu leben, diese beiden Komponenten zu entfalten. Im Hintergrund sind Körperentwicklung, psychodynamische Entwicklungen, Sprachentwicklung, Gedächtnisentwicklung, Intelligenzentwicklung. Da gibt es viele Aspekte der Entwicklung, die diese existenzielle, gesamtheitliche Entwicklung des Menschen tragen. Schwerpunkt liegt natürlich auf dem biologischen Austausch mit sich und der Welt. Es ist nicht das Bild der Eichel, die nur Wasser braucht, um sich zu entfalten, und es ist auch nicht kein Instinktverhalten wie beim Tier, sondern beim Menschen ist alles viel flexibler. Auch das Gehirn ist nicht analog einem Computer, sondern hat eine eigene Plastizität. Das merkt man ja heute in den jüngsten Jahren immer mehr, dass man das ganz anders andenken braucht. Plastizität, das ist das Modell für unser Entwicklungsverständnis. Nun ergeben sich daraus zwei Ebenen der Entwicklung. Im Übrigen, die PowerPoint ist schon auf meiner Homepage, lengle.info, wenn Sie es dort, da können Sie es runterladen und brauchen Sie es nicht mitschreiben. Es wird dann nächste Woche auf der GLE-Homepage auch sein. Wir können existenziell gesehen eine existenzielle Stufe ansetzen zwischen zwei Ebenen der Entwicklung. Eine grundlegende Differenz können wir da beobachten. Und das kommt aus diesem existenziellen Paradigma, das mit dem Verständnis des Menschen in der Welt ein spezifisches Licht in die Entwicklung. Nämlich, das eine ist, dass wir in die Welt gestellt sind. Das ist die eine Voraussetzung, die eine Vorgabe, von der wir nichts wissen und nicht einmal verstehen, wo wir einfach mal da sind. Und andererseits finden wir uns dann aktiv vor in dieser Welt, ergreifen sie, Rosa würde sagen, wir würden sie uns anverwandeln, gehen entschieden auf sie zu, machen sie uns zu eigen. Das ist ein ubiquitäres Prinzip. Um es Ihnen leichter verständlich zu machen, können wir sagen, Beziehung, das kennen wir alle, Beziehung ist einerseits etwas, das wir gar nicht vermeiden können. Wir können nicht nicht Beziehung haben, wir sind immer in Beziehung. So wie wir eine Sache gewahr werden, wenn wir ein Objekt sehen oder fühlen oder einen Menschen neben uns im Lift einsteigen sehen, haben wir schon Beziehung. Wir verhalten uns anders, wir setzen uns nicht auf den Platz, wo jemand schon sitzt. Das sind Formen, wie wir die Beziehung, diese automatische, grundlegende Beziehungsform leben. Aber es ist dann noch was anderes, die Person anzusprechen, Beziehung aufzunehmen und mit ihnen in Austausch zu kommen. Und so könnten wir durchdeklinieren, das Thema Zeit oder Gerechtigkeit und alle diese Dinge, haben wir immer diese zwei Stufen drin. Das haben wir vielleicht noch gar nicht so sehr herausgearbeitet in der im Existenzanalytischen, aber es ist eigentlich in den Begriffen und Verständnissen enthalten. Das Prinzip ist also, dass alles schon mal da ist. Und jetzt haben wir es uns anzueignen, zu eigen machen, zu ergreifen. Noch ehe ich es ergreife, bin ich schon ergriffen. Dieses vorgängige, schon ergriffen Sein wird meistens in den Entwicklungskonzepten gar nicht gedacht oder bedacht. Wir könnten analog zu den Begrifflichkeiten in der Peer sagen, es gibt ein primäres Sein, einfach das Zuhandensein, das Gegebensein und dann das Integrierte, wo ich meines mit dazu hineingebe. Das primäre Sein, nun, das hat die Charakteristik des Werdens. Im Dasein in dieser Welt bin ich in einem, da ereignet sich etwas, bevor ich etwas tue. Ich erfahre überall Temperaturveränderungen, die mich ergreifen, die mich erfassen, die Lärmkulisse, immer wieder sind wir, und auch als Kind, sind wir zunächst einfach da und finden uns vor in einer Situation und in einer Welt. Und hier geschieht etwas, das wir nicht machen. Und dann das integrierte Sein, da entwickelt sich dann das eigene. Da gibt es spezielle Aktivitäten. Im primären Sein geht es mehr um die Erfahrung und das Üben und dann integrierten und das Gestalten und Formen. Wie sieht das nun aus im Erleben des Kindes? In der Weltsein ist also Austausch, ist Abgrenzung von anderem, das uns umspült, das schon vor der Geburt beginnt. Vor der Geburt ist der Fetus umgeben von Eihalten, Bauchdecke und alles ist eine Zusammengehörigkeit. Das ist ja, die Eihalte sind ja vom Fetus selbst gebildet worden und ist eingebettet in eine weitere Decke, die Bauchdecke. Nach der Geburt geschieht etwas Schreckliches, etwas Schlimmes. Plötzlich ist es anders. Wir sind von einer Welt umfangen. Statt Fruchtwasser ist nun anderes um uns. Und wir schwimmen in Andersheit. Und diese Andersheit hat die Charakteristik, dass sie nicht auf uns bezogen ist. Während es ist nicht mehr konstant, die Temperatur, die Sicherheit, die Versorgung, die Ernährung, das Gehaltensein wie in der Schwangerschaft. Was einmal so eine Einheit war, zerbricht nun. Aber wie zuvor im Uterus klebt nun auch dieses Milieu am Kind, am Baby, von dem es sich nicht distanzieren kann. Und somit ist das Baby nach der Geburt in einer engen Resonanz mit ganz anderen. Klar, dass es dann zu weinen beginnt, weil das braucht neue Adaptationsvorgänge. Anderes dringt nun ein Und gleichzeitig beginnt es auch Hunger zu spüren, etwas, was es gar nicht kannte. Verdauung beginnt. Es von innen und außen wird dieses hilflose, wehrlose, ahnungslose Geschöpf nun beeinflusst, bedrängt. Es geschieht ihm, da wird nun vieles. Es reagiert auf beide Welten, ungebremst. So wie alles ungebremst auf es einstürmt, reagiert es ungebremst auf die Impulse, auf die Empfindungen von innen und außen. Diese primäre Form des Daseins, zuerst noch vor der Geburt, dann nach der Geburt und in der ersten Zeit nach der Geburt, das ist ein Werden. Da geht es um Konditionierungen, Lernprozesse, Adaptationen und um Informationsaufnahme. Zunächst nur fühlend, mit der Zeit dann natürlich später auch kognitiv. Schon im ersten Lebensjahr beginnen kognitive Prozesse. Das ist eine Knospenebene des Werdens. Merleau-Ponty sprach von einem sinnlichen Ich und meinte damit eine präreflexive sinnliche Bezogenheit, ein Ich, das immer schon der Welt übereignet ist, also noch gar nicht in sich verankert ist, sich selbst ja noch gar nicht hat und dadurch auch die Welt nicht hat. Und doch sind schon Ansätze von Ich da. Dieses Übereignetsein geschieht durch Berührung, durch Tastsinn, durch Haut, dann auch durch andere Sinne, durch Hören und Sehen. Und hier werden nun erste entstehen nun erste Seinsstrukturen, die dann den Boden bereiten für die Entwicklung des Ichs. Wenn diese Ebene gestört ist, das sind die allerfrühesten Störungen, die hier entstehen können. Diese Phase nach der Geburt hat, da weiß man, hat Stern zum Beispiel beschrieben, dass die Sinne schon funktionieren und dass die Babys schon nach der Geburt keine Verwechslungen vornehmen. Die sind immer differenziert. Da ist eigentlich keine Verschmolzenheit. Das Bild der Mutter-Kind-Dyade ist hier nach den neueren Forschungen nochmal neu anzusehen, worin die Dyade besteht. Da ist viel mehr Selbstständigkeit, als man früher dachte. Selbstständigkeit beim Kind. Waldl schreibt, die ersten Beziehungsereignisse im Leben des Kindes finden statt, bevor das Ich sich entwickelt hat. Die ersten Beziehungsereignisse. Also es geschieht uns schon längst sehr viel, bevor wir uns weiterentwickeln. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dieses Geschehen lassen, dass wir das auch sehen. Nun, ja, die ersten Beziehungsereignisse im Leben des Kindes finden statt, bevor das Ich sich entwickelt hat. Das Werden, wenn wir das nun ein bisschen konkreter anschauen in den Strukturen, im vorgeburtlichen Erleben haben wir die erste und zweite Grundmotivation sozusagen verbunden. Schutzraum, Halt und Zeit, Beziehung, Zeit und Nähe. Das Baby wird vor der Geburt nicht als Individuum, kaum als Individuum gesehen. Es ist ja in dem Sinne gar nicht erreichbar. Es ist vorhanden und es ist beziehend. Da. Man spürt es und man nimmt Beziehung auf mit dem Baby. Nach der Geburt kommt dann die dritte Grundmotivation zum Zug. Die dritte, weil man dem Kind einen Namen gibt, es anspricht, in sein Gesicht schaut, es betrachtet, die Persönlichkeit erkennen möchte. Wer ist wohl dieser Mensch? Wem gleicht er? Wo ist das eigene? Und so werden ihm Elemente der dritten Grundmotivation, der Persönlichkeits-, der Bildung, der Ich-Bildung zugeführt und auch ein Aufgehobensein in der Familie, in einem größeren Zusammenhang. Und man stimmt sich auf das Kind ab und so werden ihm auch Elemente der vierten Grundmotivation zugeführt. Das Baby absorbiert diese Voraussetzungen, weiß gar nicht, hat auch kein Bewusstsein darüber, aber es kann schon die Objekte durch Berühren und Sehen als dasselbige erkennen. Und sie können, wie Stern auch betont, abstrakte Repräsentationen aus diesen primären Wahrnehmungen extrahieren. Also die können schon abstraktes Inhalte, in anderen Worten, extrahieren. Die können schon irgendwie erfassen, so etwas wie, natürlich vorsprachlich, wie gehalten sein. Konkret? In der ersten Geburt, Grundmotivation nach der Geburt, wenn wir jetzt die Phase nach der Geburt anschauen, das Antreffen der Andersheit, das macht, produziert einen Stimulus, der das Baby zur Auseinandersetzung führt. Es muss um sein Leben schreien. Da ist anders und es beginnen erste Aktivitäten. Schutzraum und Halt sind nicht mehr konstant, sie sind dichotom gegeben. Das heißt, einmal ist es gegeben und einmal fehlt es. Einmal fühlt es sich ungeschützt. Das heißt, auch hier erlebt es einen Wechsel und Andersheit. Das sind im Grunde schon sehr komplexe Vorgänge, die das Kind aufnimmt und noch gar nicht verarbeiten kann, aber Information hat es. Bei der zweiten Grundmotivation nach der Geburt, da erhält das Baby natürlich Beziehung, man schenkt ihm Zeit, aber er erlebt diese Grundvoraussetzungen immer in Dichotomen. Immer ist es einmal gegeben und einmal wieder fehlt es zwischendurch. Beide Grundmotivationen sind sehr leibnah und daher sinnlich-leibliche Wahrnehmung und erzeugen sofort starke Gefühle. Die, in der dritten, da bekommt das Kind dann Beachtung, besonders im Stillen, wenn der Blickkontakt gegeben ist. Kindgerechtes Verhalten, das auf die Bedürfnisse abgestimmt ist, heißt, dass man ihm versucht, gerecht zu werden, was dem, was seines ist, zu entsprechen. Und wenn wir es herzen und küssen, dann erfährt es Wertschätzung in einer besonders schönen Art. Und schließlich ist es aufgehoben in der Familie, in dieser Mutter-Kind-Beziehung, die dann einen größeren Rahmen bekommt von Familie. Es kann erleben, dass aus diesem Kontakt etwas Gutes entstehen kann. Wir haben also jetzt gesehen, bis dahin, die Phase des Geschehens, des Ergriffenseins, bevor wir oder die Kinder selbst Aktivitäten entwickeln. In dieser Phase des Werdens absorbieren die Kinder, um es zusammenzufassen, die Voraussetzungen der Grundmotivation ohne nähere Spezifizierung, aber sie erhalten die Information, dass solche Inhalte gegeben sind, dass sie da sind. Nun, nach dieser Durchdringungszeit kommt es zur Aneignungszeit. Das aktive Ergreifen. Hier beziehen wir uns jetzt im Besonderen auf Daniel Stern und es war Svetlana Kriwzowa, die erstmals 2012 in einer Publikation darauf hingewiesen hat, wie gut man das parallelisieren kann. Die basalen Verarbeitungsstrukturen, also nach der Geburt, in diesen ersten 2 bis 3 Monaten, beginnt das. Das sind immer nur Beginnzeiten, die gehen ein Leben lang weiter. Aber in der Zeit beginnt etwas, was spezifisch ist für diese Zeit. Da sind die Babys stehen in einer Welt von Gefühlen. In der ersten bis sechsten Woche dominiert dieses aus den Sinneseindrücken eine Gefühlswelt. Und was die Babys nach den Forschungen von Stern schon sehr gut unterscheiden können, ist die Intensität der Gefühle, die Intensität der Reize, die unterschiedliche Gefühle machen. Dafür, das können Babys diskriminieren und dafür sind sie besonders empfindlich. Wird zum Beispiel das Streicheln von der Mutter erlebt, dann macht es beruhigende Gefühle und das werden als angenehm empfunden. Und es beginnt schon in diesen ersten Wochen wahrzunehmen, dass das ein und dieselbe Person ist. Das hatte man früher nicht so gesehen. Das Baby erlebt natürlich viele unzusammenhängende Erlebnisse und die werden nun geordnet. Es entsteht eine Organisation in der Wahrnehmung und sie sind immer weniger hilflos, ein Zitat, hilflos einen Strudel abstrahierbarer Erlebnisqualitäten ausgeliefert, sondern ordnen sie allmählich. In den ersten Wochen fängt das an. Und so kann invariante Konstellationen des Selbst und des Anderen identifiziert werden. Ordnen ist immer Zuordnung zu Plätzen. Entwickeln von Strukturen. Stern bezeichnet das das auftauchende Selbst. Es kommt dann etwa im zweiten, dritten Monat zu einer ersten Übergangsphase, wo das aktive Lächeln auftreten kann, selbst wenn die Bezugsperson noch von Weitem nur gesehen wird. Die personale Entwicklung, nun, das ist eine indifferente Entwicklung, die erste Ordnungsstrukturen macht. So ein Ich beginnt so zu emergieren, aufzutauchen. Nun, im ersten Lebensjahr entwickeln sich schon, setzen die Entwicklungen an für die ersten drei Grundmotivationen. Und parallel zu den Entwicklungen des Selbst können wir die Entwicklung der Grundmotivation sehen. Wenn erste Strukturen nun beim auftauchenden Selbst gegeben sind, können nach diesen ersten 2 bis 3 Monaten nun weitere Differenzierungen folgen. Weil jetzt beginnt sich ein erster Kern zu entwickeln. Nämlich die erste Grundmotivation ist dieses, der primäre Modus des in der Weltseins ist, das Kind erlebt, dass es Stabilität gibt, Überdauerndes gibt, Kontinuierliches gibt, dass gewisse Dinge sozusagen voraussehbar werden, Regelmäßigkeiten gibt. Sie erleben Ordnung und Struktur und auf dieser Grundlage, die sich dann natürlich auch im Innen im Innenstruktur bildend auswirkt, auf dieser Grundlage können sie nun beginnen einzuwirken auf die Welt. Die Anpassung an die Umgebung bekommt immer mehr einen aktiven Charakter. Auch die Bezugspersonen werden unter diesem Aspekt gesehen, unter dem Aspekt, wo es primär darum geht, kann ich bei denen sein? Bin ich da sicher? Bin ich da geschützt? Bin ich da gehalten? Und alles, was so auf das Baby einwirkt, in dieser ungeschützten Offenheit, das wird mal einfach hingenommen, ist schon fast zu viel gesagt, gelassen, sein gelassen, wenn es nicht irritiert oder wehtut. Natürlich sind das noch keine Entscheidungen, das wäre viel zu viel gesagt. Es ist noch nicht einmal ein Können, es ist vielleicht so etwas wie ein Vorkönnen. Es kann keine Position beziehen. Es kann nichts ändern. Es kann dann aber beginnen, mit den Armen zu schlagen und das bekommt immer mehr Ordnung und Struktur und es patscht herum und es wird dann immer zielgenauer, sodass man da ein erstes Versuch von Einwirkung auf das, was ist, darin wohl sehen kann. In diesem Kern selbst, das da in diesem aktiven Auseinandersetzen mit der Welt entsteht, da ist nun ein Keim von Annehmen oder von Können schon enthalten. Das ist natürlich nicht ausgereift. Aber das Seinlassen verliert den passiven Charakter und wird zunehmend aktiv. Das kann man zum Beispiel beobachten, wenn man ein Baby in dem Alter von 4, 5 Monaten streichelt oder es liebkost, kann man durchaus von außen empfinden, dass das Kind das auch zulässt. Das ist natürlich subjektives Erleben. Es ist einerseits noch geschehen, aber je älter das Kind wird, desto mehr bekommt es den Charakter von lassen oder nicht lassen. Für weite Ausgestaltung ist es in dieser Phase noch zu unreif. Da gibt es kein Aushalten noch, das Baby reagiert hier. In dieser Phase brauchen die Babys aber vor allem Eltern, Erwachsene, die ein Annehmen dem Baby entgegenbringen, die also immer da sind, die erreichbar sind, die das Baby auch dieses Annehmen und das Dasein unterstreichen, indem sie die Handlungen kommentieren, wenn man das Baby wickelt oder anzieht, dass man ihm zum Beispiel sagt, jetzt ziehe ich dem Toni das Hemdchen an und jetzt kommt zuerst das rechte Ärmchen und dann kommt das linke Ärmchen, jetzt ziehen wir das Höschen an und so, damit die Präsenz für das Kind noch intensiver wird und dadurch auch humaner wird. Zweiten bis sechsten Monat, also am Ende dieser ersten Phase, die primär dem Sein-Können in der Welt aus unserer Sicht zugeordnet wird, beziehungsweise die Forschungsergebnisse deuten auf diese Inhalte hin, entsteht eine abgegrenzte körperliche Einheit, ein Kernselbst. Die Kinder haben, Zitat von Stern, eine Wahrnehmung der eigenen Handlungsfähigkeit, der Affektivität und der zeitlichen Kontinuität und sind darin konsolidiert. Also sie sehen, dass sie selber handeln können. Sie realisieren das, sie merken das. Aber nicht nur, dass sie handeln können, sondern auch, dass sie fühlen können. Und das führt nun hinüber zur nächsten Dimension, nämlich in der Phase, die ab der vierten bis sechsten Monat einsetzt und der Beginn endet dann so nach dem 8. bis 10. Monat, aber geht natürlich auch weiter, ein Leben lang, kommt die zweite Gruppe, also das Emotionale und Soziale, ins Spiel. Der Erwachsene, der für das Kind da ist und er selbst und das Baby selbst erlebt sich als zwei unterschiedliche physische Objekte. Die Zeigegeste kommt auf und wird dominant. Das ist ein Ausdruck der Bezugnahme. Stern schreibt, das ist eine Zeit, die ausschließlich durch soziales Verhalten charakterisiert ist. Dann kommt das Krabbeln dazu. Krabbeln, da ist aktive Annäherung und auf Distanz gehen. Die experimentelle Psychologie hat im Übrigen auch gefunden, dass hier die Handhabung der Gegenstände dazu dient, die Beziehung zu sich selbst zu erkunden und Beziehung zu sich selbst herzustellen. Das ist eine Phase der Zuwendung, des in Beziehung treten Wollens, der Nähe. Nähe beginnt eine aktive Rolle zu spielen, das Kind übernimmt selbst Tätigkeiten für Nähe oder auf Distanz gehen. Ab dem sechsten Monat ist die Koordination der Augen-Handbewegung schon sehr gut entwickelt, das erweitert den Horizont des Kindes. Die Kinder interessieren sich nun vermehrt für äußere Gegenstände, mit denen sie in Beziehung treten und bevorzugterweise beginnen sie auch mit unbelebten Gegenständen in Beziehung zu treten. Nähe zu anderen Menschen, das wird vom Kind gesucht. Dann auch zu den Gegenständen. Und wenn das Kind die Nähe zu anderen Menschen nicht hat, besonders zu primären Bezugspersonen, dann fühlt es sich unwohl, es beginnt zu schreien, es kommuniziert. Stillen ist eine besonders natürliche Form des Nähebietens. Und hier ist da natürlich dieses Näheaufnehmen, das ist noch ein zaghafter Beginn, aber man kann es schon sehen. Weit entfernt von einem entschiedenen Verhalten, das ist irgendwie intuitiv oder aus dem Gefühlsleben heraus motiviert. Man kann noch nicht wirklich von mögen sprechen, aber es hat schon einen Keim von mögen, dass das Kind dorthin geht und Nähe aufnimmt, wo es ein mögen, was es als mögen empfindet. Ich möchte hier eine kurze Sequenz zeigen von einem Film, ein klassischer Film von René Spitz aus dem Jahre 1952, wo er zeigt, wie ein Heimkind, das 6 Monate von der Mutter getrennt war, retardiert war und wie es sich bewegt. Wenn man hier, kurze Einleitungstext, die Kinder sind so retardiert, wenn sie so lange getrennt sind von der Mutter, dass sie ganz bizarre Fingerbewegungen haben, atypisch. Hier ein 9 Monate altes Kind, das im Heim 6 Monate getrennt war von der Mutter. Und wir sehen nun, wie sich diese, also eine Minute, wie dieses Kind versucht, irgendwie Beziehung aufzunehmen. Ein unsäglich armes Geschöpf. Irgendwie fühlen will es, weil es kein anderes hat. Versucht es am eigenen Körper zu einem Fühlen zu kommen, so würde ich es etwa verstehen. Und das ist eigentlich gar nicht wirklich greifend, es sind torpide Fingerbewegungen. Für 9 Monate sehr retardiert. Dankeschön. Etwa im 7. bis 9. Monat entdeckt dann das Kind, dass andere Menschen auch so etwas wie eine Subjektivität besitzen, wie sie es selbst haben. Und sie möchten Gefühlszustände teilen. Das ist eben das subjektive Selbst. Ab dem 8. Monat kommt dann die 3. Grundmotivation, der Begegnungsraum, das eigene wird stärker. Sie selbst haben durch die Demarkation, weil sie ihr eigenes Empfinden, kommt es zur Demarkation und damit auch zur Krise. Und es genügt ihnen nicht mehr das Zeigen und das Kabeln. Sie möchten Austausch, sie möchten Antwort, sie möchten Begegnung. Das Interesse ist nun auf die Mutter gerichtet, ganz besonders. Sie kommunizieren, indem sie lächeln oder nicht lächeln, indem sie aufhören zu schreien, wenn sie in den Arm genommen werden. Es sind Ansätze von Dialog, die hier schon anzufinden sind. Die Zeigegeste wird vermehrt eingebunden und wird als wie ein Dialog weitergeführt. Christ Sober schreibt dazu, ich zitiere, das Kind kann ohne Worte sagen, Mama, schau mal dorthin, was für eine spannende Sache dort ist. Teile mein Gefühl der Freude und der Erregung. Das ist also schon eine ganz andere Ebene, wo das eigene mit dem eigenen des anderen in einen Kontakt treten möchte. Es sind die Objekte werden in ihren Qualitäten schon erfasst und die Handlungen haben eine Spezifität auf die Objekte hin. Also sie sind nicht mehr willkürlich, sondern nehmen schon aus dem Kontakt und dem Verständnis des Objektes heraus eine Zielgenauigkeit ein. Parallel dazu entsteht das Gehen. Und das Sprechen dann mit 15. und 18. Monat, wenn das Sprechen da ist, ist natürlich die Begegnung schon in einer sehr erlebbaren und sichtbaren Form gegeben. Die Intersubjektivität ist ganz entfaltet und die Kinder erleben eine Zugehörigkeit beziehungsweise können auch die Einsamkeit empfinden. Erleben ein Verstandenwerden oder Nichtverstandenwerden und das alles ist ein Glück oder ein Leid. Nichts ist entschieden, auch das könnte man noch nicht sagen. Es ist auch nicht bewusst, nicht reflektiert, ist keine Selbstdistanzierung, es ist keine ethische Abstimmung, man kann nicht von einem Dürfen sprechen, aber die Keime sind sichtbar. Sie haben auch schon gegen Ende des ersten Lebensjahres ein Hilfeverhalten. Gerade jüngst hat man an der Universität Münster gefunden, dass die Kinder, die mit 2 Jahren anderen Kindern helfen, wenn sie zum Beispiel einen Ring nicht erreichen können, krabbeln sie hin oder gehen hin und bringen dem Kind den Ring. Das können die Kinder aber schon mit 5, im Ende des ersten Lebensjahres erfassen, obwohl sie noch gar nicht helfen können. Also da ist sehr, sehr viel mehr an eigenem schon vorhanden. Am Ende dieser Zeit ist die Krise des 3. Lebensjahres, das Erleben von Nichtzugehörigkeit, Nichtverstandensein, da entsteht eine Empfindlichkeit, die eine solche Krise auslöst. Und dann kommt ab dem etwa 3. Lebensjahr, erst da kommt nun die 4. Grundmotivation ins Spiel, in der aktiven Form, dass ein Kontextbezug aufgenommen wird, dass die Kinder sich in größeren Zusammenhängen eingebettet sind und einbetten wollen, dass sie erzählen wollen. Sie haben Warum-Fragen, unablässig, weil sie Zusammenhänge besser verstehen wollen und weil sie in den Zusammenhängen auch operieren wollen. Die Willenskraft setzt ein, Rollenspiele, in denen sie nicht nur ihre Identität üben, sondern auch ihre Einbindung in die Welt. Dann ab dem 6. Lebensjahr kommt auch Interesse für höhere Zusammenhänge und Gläubigkeit, und das endet dann in der Krise des 7. Lebensjahres. Wie ist nun der Verlauf? Der ist weder linear noch in Phasen, aber wir haben können beobachten, dass die Entwicklung der Grundmotivationen auf der Ebene der Übernahme des Werdens der Voraussetzungen der Grundmotivation verbunden mit dem aktiven Einsetzen und Gestalten, dass das schon früher beginnt als die Ich-Entwicklung. Das ist auch etwas Interessantes. Stern hat die Entwicklung so dargestellt, also die ganz basale Entwicklung, wo es vorher um Ordnung geht, dann die Ansätze der verschiedenen Phasen des Selbst, die hat nun, ja, das ist dann, Entschuldigung, das ist, da ist etwas passiert, oder sollte, hat nun Kryvtsova so parallelisiert, dass sie sagte eben, die Entwicklung des Core-Selfs, des Kern-Selbst, der entspricht der ersten Grundmotivation, dann des subjektiven Selbst, der zweiten, dann des verbalen Selbst, des dritten, und dann des narrativen Selbst, der vierten. Stern bearbeitet Verarbeitungskapazitäten, die sind in den Strukturen des Ichs verankert. Daher kann man das mit den Strukturen des Ichs parallelisieren. Das Auftauchen des Selbst würden wir nun sehen als in den 2. bis 3. Monat und beginnen. Und alle gehen immer bis zum Lebensende. Das Kernselbst ab dem 3., das subjektive Selbst, das verbale Selbst ab dem 15. und das erzählende Selbst ab dem 3. bis 4. Jahr. Und parallelisiert mit den Grundmotivationen, mit der Ich-Entwicklung, der 3. Grundmotivation, das Auftauchen des Selbst wäre noch nicht Entwicklung der 3. Grundmotivation, sondern der Grundlagen der Grundmotivation 1 bis 2, des Ordnung und Strukturierung und Nähe. Dann das Kernselbst, das entspricht der einen Voraussetzung für die Entwicklung des Ichs, Beachtung erhalten. Nach dem Motto, es gibt mich, ich bin da. Das hat eine Parallele zur ersten Grundmotivation, aber im fraktalen Sinne. Das subjektive Selbst, ich darf so sein, wie ich bin, man geht auf mich ein, man wird mir gerecht. Die Wertschätzung, meines hat Wert, ich bekomme Antwort. Und dann das Erzählende Selbst wäre dann die Weiterführung der Ich-Entwicklung in der Einbettung in die Welt. Wir können das auch noch mit Lebensabschnitten parallelisieren. Im Leben haben wir verschiedene Beanspruchungsschwerpunkte. Und darum sprechen viele gerne auch von Phasen. Zum Beispiel Rudolf Steiner spricht von den 7 Jahresperioden oder Liebegöhr von Lebensphasen und so. Es gibt viele Autoren, die so Entwicklungsphasen angeben. Nachdem wir nun die Mikroentwicklung betrachtet haben, könnten wir auch noch einen Blick werfen auf die Makroentwicklung und sagen, es gibt eine Entwicklung, die entlang der Grundmotivationen geht und die Lebensthemen umspannt. Man könnte bis zum 15. Lebensjahr sagen, das Lernen im Bereich des Könnens, also der ersten Grundmotivation, hat hier eine Dominanz. Dann kommt bis zum 30. Lebensjahr die soziale Verankerung. Natürlich enden diese Phasen nicht, die gehen immer weiter, haben einen speziellen Anforderungscharakteristik, also soziale Verankerung, Beziehungsaufbau, Familiengründung und so weiter. Freundeskreise spielen da, Peergroups in dem frühen Alter. Dann ab 30 die Ausbildung der Persönlichkeit, die Reifung der Persönlichkeit. Und dann so Midlife und über 45 Lebensorientierung, Rückblick. Viele sagen in dem Alter, sie möchten noch etwas ganz Neues anfangen. Das Sein ist im Werden, ich komme zum Schluss, es ist nicht statisch, es ist nicht einfach da, es ist alles immer ein Werden und Vergehen im Fluss, biologisch, wachsen, reifen, altern, physiologisch, lernen, konditionieren, anpassen, besser reagieren, personal, sich selbst sein in der Welt, dass wir mehr und mehr ausgestalten, sich entfalten können, ein ausgewogener Außen-, Innen- und Außenbezug und existenziell eigene Antworten finden. Menschsein ist nicht einfach gegeben, ist immer wieder entscheiden, immer wieder neu, immer wieder mich finden. Ich schaffe mich immer wieder in der Begegnung mit den anderen und mit mir selbst. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.